Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema
Börse. Sie waren jahrelang die größten Gewinner an der Börse, die Magnificent Seven, wie die großen US-Technologiekonzerne auch genannt werden. So ganz so glorreich sind die Zeiten nicht mehr. Im Gegenteil, ist der jüngste Kursrutsch das Ende der Tech-Rally oder folgt schon bald der Turnaround? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, der technologielastige Nasdaq 100 in den USA hat seit seinem Hoch im Februar zweistellig verloren. Der Grund? Die ungewohnt schlechte Performance der Magnificent Seven, also der Aktien von Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia und Meta. Warum der Rücksetzer?
Zum einen liegt es an der Zinssituation. Die Zinsen werden möglicherweise in den Vereinigten Staaten weniger gesenkt werden können, weil durch die Zölle die Inflationsgefahr einfach höher ist. Da springt der Markt aber zugegebenermaßen im Moment ziemlich hin und her, weil doch die Unsicherheit aufgrund der Zölle extrem groß ist. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass die Zölle eine große Unsicherheit auslösen und deswegen viele Anleger zuerst mal verkaufen und dann verkaufen sie natürlich besonders das, wo sie hohe Positionen drauf hatten. Wir haben ja auch eine extreme Kapitalisierung in den Magnificent Seven gesehen und ich glaube, dass einige dann auch über ETFs, über Futures, vor allen Dingen professionelle Anleger verkaufen und dann kommt natürlich gerade auf die stark marktkapitalisierten Unternehmen ein gewisser Druck. Also ich glaube, es ist inhaltlich begründet. Man zweifelt nach DeepSeek so ein bisschen an den Investitionen, ob die alle wirklich so durchholbar sind, ob sich die künstliche Intelligenz so schnell kapitalisiert. Aber es sind auch eben technische Faktoren, die hier eine Rolle spielen, warum ausgerechnet die Technologie und eben vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten so unter die Räder gekommen
ist. Auf DeepSeek und die KI-Konkurrenz aus China kommen wir gleich noch. Erst nochmal zu den Mag 7. Wir haben ja schon beide gesagt, gigantisch gelaufen in den vergangenen Jahren. Es sind also vielleicht auch mal die Gewinnmitnahmen, für die es einfach mal Zeit war, dass man fast so ein bisschen auf den Auslöser, auf den Grund wartet als Investor. Das hat man ja öfter schon mal an der Börse beobachten können, dass so der kleinste Auslöser schon reichen würde. War es überfällig, dass die mal korrigieren?
Ja, ich glaube schon. Also mich macht das selbst bei -20% noch nicht total nervös. Nach diesem immensen Anstieg, den wir dort gesehen haben, wird ein bisschen Luft rausgelassen. Das ist sicherlich auch vernünftig. Man muss aber trotzdem nach wie vor sagen, die Bewertungen kommen natürlich ein ganzes Stück runter. Die Gewinnerwartungen sind nach wie vor etwa doppelt so hoch wie bei den restlichen S&P 500 Unternehmen. Also liegen nach wie vor bei gut 20% für dieses Jahr oder um die 20%. Wohingegen sie beim S&P 500 eher bei 10 liegen, vielleicht sogar ein bisschen darunter. Also es sind nach wie vor die Unternehmen, die die größten Wachstumsraten aufweisen. Und jetzt, das ist natürlich dann ein Glaubensbekenntnis, aber ich möchte es äußern. Ich glaube, dass wir bei der künstlichen Intelligenz und bei vielen Technologien erst am Anfang und nicht am Ende stehen. Und insofern glaube ich, dass sich hier tatsächlich Chancen ergeben für Anleger, die ein bisschen längeren Horizont haben, in diesen Markt hineinzukommen und zu investieren.
Schauen wir auf die einzelnen Werte. Wie immer natürlich keine Empfehlungen, denn wir wollen mit unseren Hörerinnen und Hörern wirklich keine Beratungsprotokolle ausfüllen. Das würde ja Tage und Wochen dauern. Fangen wir mit Tesla an, dem E-Auto-Pionier. Jahrelang gigantisch gelaufen und jetzt, sorry für das etwas schräge Bild, an der Börse ziemlich unter die Räder gekommen.
Ja, das ist tatsächlich so. Der Wert liegt bei knapp -40%. Ich muss hier vorsichtig sein in Bewertungen. Ich kann im Grunde genommen nur beschreiben, dass es so ist. Aber es ist der Wert von den Magnificent Seven, der am meisten gelitten hat. Und ich glaube, die Hörer können sich selbst ein Bild machen, woran das möglicherweise liegen könnte.
Ja, so ein bisschen Politik spielt da vielleicht auch mit rein.
Ja, ich glaube aber auch, es ist die chinesische Konkurrenz, die natürlich auch insgesamt den weltweiten Autokonzernen einen gewissen Druck aufbürdet. China kann mittlerweile ziemlich gut Autos bauen, auch gerade E-Autos bauen. Und insofern ist das natürlich ein Druck für die Automobilindustrie, sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa.
Du hattest gerade das Thema KI schon angesprochen, künstliche Intelligenz. Da gibt es eben jetzt die Konkurrenz aus China. Das hat einige der Magnificent Seven auch ziemlich zerlegt. Nvidia, Microsoft und so weiter, die haben ganz schön gelitten. Aber das ist ja nicht das Ende der KI, oder?
Nein, ich glaube, dass wir bei der künstlichen Intelligenz ganz am Anfang stehen, nicht am Ende. Ich glaube auch, dass, das wurde ja auch aus den Reihen der Magnificent Seven geäußert, dass sich die Datenverarbeitung weiter beschleunigen wird. Wir werden immer mehr Daten verarbeiten. Von daher ist das, glaube ich, eine gesunde Korrektur, die wir insgesamt in diesem Bereich sehen. Aber wir hatten ja schon über die Wachstumschancen hier gesprochen. Ich glaube, dass nach wie vor das die Wachstumswerte sein werden. Sie sind auch so groß, dass sie immer wieder am Markt aktiv werden können, wenn sie interessante Unternehmen sehen oder welche, die in ihren quasi Monopolstellungen eine Technologie anbieten könnten, die sozusagen diese Monopole angreift. Also ich glaube schon, dass man weiterhin auch mit diesen Werten rechnen muss. Und deswegen hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich an der einen oder anderen Stelle, wenn man die Volatilitäten aushalten kann, wenn man ein bisschen längeren Anlagehorizont hat, die Kurskorrekturen jetzt durchaus auch mal als Einstiegsmöglichkeit nutzen würde.
Es gibt ja auch einen Bloomberg-Index auf die Magnificent Seven, der liegt year-to-date knapp 20% im Minus und diese Kursentwicklung hat auch den marktbreiten S&P 500 auf Talfahrt geschickt. Denn aufgrund ihrer gigantischen Marktkapitalisierung von ja zum Teil mehreren Billionen US-Dollar, da hat ja eine einzige Aktie mehr Wert als der ganze DAX, also ein Magnificent Seven Unternehmen. Das bewegt natürlich die Märkte. Lange ging es nach oben, in diesem Jahr geht es eben nach unten. Bleibt diese Übermacht? Wird das weiter so spannend mit Blick auf Tech oder meinst du, es könnten jetzt andere Branchen mal übernehmen?
Also Tech sind nach wie vor die großen Wachstumsbereiche, aber ich glaube schon, dass wir eine gewisse Konvergenz sehen werden, eine gewisse Angleichung. Auch was die Gewinnentwicklungen angeht, wir hatten die Magnificent Seven noch 2023 mit so rund 40% Gewinn plus gegenüber Vorjahr. Wir hatten im letzten Jahr dann gesehen, dass es irgendwie bei gut 30 lag. In diesem Jahr werden 20 prognostiziert. Der S&P 500 kommt von der Nulllinie so ein bisschen hoch, also man gleicht sich an. Das sieht man dann auch bei den Bewertungen. Da wird eben auch ein bisschen Luft rausgelassen aus den Magnificent Seven. Wohingegen der S&P 500 nach wie vor auf in etwa ähnlichem Niveau, ein bisschen auch zurückgekommen, aber in etwa ähnlichem Niveau notiert. Und das zeigt mir, dass sie vielleicht keine ganz normalen Unternehmen werden. Sie werden, glaube ich, schon diejenigen sein, die in Zukunft eben auch die Wachstumswerte sind und das Wachstum dominieren werden, weil sie eben eine solche Marktmacht haben und immer wieder große Teile ihres Gewinns in Forschung und Entwicklung, in neue Unternehmen investieren, um eben auch diese Stellung verteidigen zu können. Aber nochmal, es wird eine gewisse Konvergenz geben. Ich glaube, so wie in den letzten zwei Jahren, wie 2023, 2024, die Magnificent Seven ja, man könnte schon fast sagen, alle Lichter ausgeschossen haben, also den anderen Aktien so weit vorausgelaufen sind. Ich glaube, das wird auf dann auch nicht mehr so stark der Fall sein.
Gleichzeitig gibt es aber prominente Adressen, vor allen Dingen in den USA, die sich sehr optimistisch für Big Tech äußern, die davon ausgehen, dass bald der Turnaround kommt. Andere wiederum warnen vor dem Crash, ausgelöst genau von diesen großen, ja, von Big Tech. Bist du da eher positiv oder eher negativ? Es hört sich jetzt eher so ein bisschen an, dass du sagst, das wird weiterlaufen.
Ja, ich würde mich eher im ersteren Lager verorten. Ich glaube, man hatte das ja auch gesagt, dass man, wer ein bisschen Mut hat, in diese Schwäche hinein kaufen kann. Ich glaube schon, dass wir weiterhin dort gute Performances sehen werden. Die Gewinne sprudeln einfach. Die Unternehmen haben quasi Monopolstellung. Und insofern würde ich mich auch hier weiter engagieren. Ich glaube, dass wir überhaupt gar nicht in einer vergleichbaren Situation wie in der Dotcom-Blase oder sowas sind, weil es immer wieder hochgezogen wird. Nein, das sind Unternehmen, die hoch profitabel sind, die eine große Marktmacht haben, die richtig, richtig Gewinne schreiben. Und ja, es wird, wie ich das vorhin gesagt habe, eine gewisse Angleichung geben an den S&P 500, aber ich glaube, dass sie über Jahre hinaus stärker wachsen können, bis eben eine neue Technologie kommt, also Stichwort Nokia oder so. Ja, man könnte auch Kodak sagen, also gibt es ja verschiedene Beispiele, die sozusagen durch eine neue Technologie dann abgelöst worden sind. Da aber wiederum muss man sagen, haben praktisch alle Magnificent Seven einen eigenen Venture Capital Betrieb, Gelder, um den Markt zu screenen und immer wieder tätig zu werden, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder zuzukaufen. Gibt es ja auch prominente Beispiele, darf und kann ich jetzt hier nicht nennen, aber jeder hat ja vielleicht auch schon mal eine Frage gestellt an diese Unternehmen, die dann eben übernommen werden und Teil des Unternehmens und Teil dann der Erfolgsgeschichte dieser Magnificent Seven werden.
Nun haben wir die ganze Zeit auf die USA geschaut und auf diese riesig großen Tech-Konzerne an der Wall Street bzw. an der Nasdaq, die ist ja am Times Square. Es war aber auch zuletzt immer wieder zu lesen, dass Anleger jetzt eher auf chinesische Tech-Aktien setzen würden. Was ist da dran? Was steckt da dahinter? Was gibt es da überhaupt für Aktien?
Ja, es gibt auf der einen Seite diesen DeepSeek-Moment. Man erinnert sich vielleicht, da hat ein chinesisches Unternehmen gesagt, dass es sehr viel kostengünstiger, sehr viel weniger Rechen- und Stromintensiv mindestens die gleichen Ergebnisse zeitigen kann wie die US-Konkurrenz bei Anfragen an künstliche Intelligenz. Man hat dann nachher festgestellt, dass dieses Unternehmen, dieses chinesische, wohl auf amerikanischer Technologie basiert und das Internet einfach früher sozusagen in Bereiche einteilt. Also wenn man nach Mathematik fragt, dann wird eben nur nach Mathematik im Internet gesucht und nicht das gesamte Internet durchforstet und deswegen braucht man eben diese geringere Kapazitäten. Aber nichtsdestotrotz, das hat aufhorchen lassen. Der zweite Punkt ist dann sicherlich, dass sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit den großen Technologieunternehmen und ihren Chefs gezeigt hat, dass er sogar wieder ein Bild gemacht hat mit Jack Ma von Alibaba, der ja mal eine Zeit lang, sagen wir mal, nicht ganz so beliebt gewesen ist. Also das zeugt davon, auch die Äußerungen auf dem National People's Congress, also der großen politischen Bühne, die China einmal im Jahr abhält, wo eben auch nochmal die Technologie, die Privatunternehmen dort besonders herausgestellt wurden, dass man weiter hier sich entwickeln möchte, dass man nicht mehr abhängig sein möchte eben von den USA oder anderen Ländern, sondern die Dinge selbst nach vorne tragen. Dazu brauche ich natürlich Entrepreneure, dazu brauche ich Leute, die auch gewillt sind, Forschung und Entwicklung in Neuentwicklungen hineinzugehen. Und insofern hat es hier tatsächlich eine Renaissance gegeben, muss man schon fast sagen. China-Technologie liegt im zweistelligen Bereich, vor allen Dingen auch in Dollar gerechnet.
Im Plus wohlgemerkt, im Gegensatz zu Brüssel.
Plus, genau, auch der Golden Dragon in New York wird positiv zweistellig notiert. Also das wird wahrscheinlich die Trump-Administration besonders schmerzen, dass China recht gut und vor allen Dingen auch die chinesische Technologie sehr gut performt und eben natürlich auch Europa.
China ist ja ein Schwellenland und nicht das einzige. Und in den Schwellenländern gibt es ja auch jede Menge Tech-Unternehmen. Lohnt sich ein Blick da auch? Wie läuft's da?
Ja, Jessica, China gehört ja auch zu den sich entwickelnden Ländern, wie es so schön heißt. Das liegt hier bei der Eingruppierung, aber an der Marktkapitalisierung, an der frei konvertierbaren Währung und ähnlichen Dingen mehr Marktzugang, nicht so sehr an der Größe der Volkswirtschaft. Aber wenn man den Bogen da etwas weiter spannt, dann sieht man doch sehr heterogene Entwicklungen. Insgesamt ist der Technologiebereich gut gelaufen, aber man muss schon sehr selektiv vorgehen, also in die einzelnen Länder gucken, in Indien, in Taiwan, in Korea gibt es durchaus Aktien, die gut, aber es gibt auch einige, die wirklich nicht gut performt haben in den letzten Monaten.
Du hast ja vorhin schon gesagt, man könnte jetzt ein bisschen über Schnäppchen nachdenken, ob man das ein oder andere einsammelt in den USA, wo auch immer auf der Welt, sich den Tech-Bereich genauer anschaut. Würdest du denn bei Tech-Aktien auch auf die breite Risikostreuung setzen oder kann man vielleicht mit Blick auf die Magnificent Seven auch mal ein Auge zudrücken und auf Risikostreuung verzichten?
Ja, ich würde schon eine gewisse Risikostreuung machen. Also wenn ich mir beispielsweise einfach angucke, dass Semiconductor immer hoch, also Halbleiter hochzyklisch, hochvolatil sind, das ist sicherlich ein wenig besser bei der Software. Die großen Social-Media-Unternehmen laufen dann nochmal anders oder die Handelsplattformen. Also hier eine gewisse Diversität Diversifizierung hineinzubringen, ergibt meiner Ansicht nach Sinn, weil man doch sonst sehr stark von einzelnen Themen abhängig sein kann, auch gerade was Lieferketten und so weiter angeht, wenn ich nochmal an Corona und die Halbleiter eben erinnern darf, da sind ja auch die Läger entsprechend aufgebaut worden, die nach wie vor relativ hoch sind, deswegen eben sehr anfällig für Kurskorrektoren. Und insofern, ja, Diversifikation lohnt sich immer und natürlich auch in diesem Bereich.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns da ETFs oder eben auch global investierende Fonds anschauen, dann sehen wir ja schon, wie hochgewichtet Technologieaktien sowieso schon sind. Also deswegen, wer da nochmal Einzeltitel dazu kauft, sollte genau wissen, was er tut. Die Risikostreuung wird da ja auch teilweise ein bisschen kritisiert, vor allen Dingen in den Indizes.
Ja, deswegen sind ja auch viele, wir übrigens auch in einigen Bereichen im letzten Jahr, nachdem es erste Diskussionen um die Investitionen bei den Technologieunternehmen gab, in den Equal Weight S&P 500 hineingewechselt, also ein Index, der nicht nach der Marktkapitalisierung die Unternehmen gewichtet, sondern eben jedes Unternehmen gleich.
Also, Technologie bleibt spannend, auch nach den jüngsten Turbulenzen. Risikostreuung bleibt aber auch hier erste Aufgabe für Anleger. Wir bleiben dran am Thema und schauen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Ja, ich danke dir, Jessica. Tschüss.